Willkommen zu
Hast du schon gehört?
Der Podcast für alle, die gerne mehr wissen wollen.
Wir sind
Sophie und
Sandra,
zwei Kolleginnen,
zwei Perspektiven
und vielen persönlichen Stories.
Jeden zweiten Donnerstag
nehmen wir ein Thema unter die Lupe
und erkunden, was das mit unserem Leben macht.
Dabei gleichen wir ab,
hinterfragen kritisch
und zeigen auch,
was uns davon wirklich wichtig ist.
Klar.
Und persönlich.
Immer mit einem positiven Fazit,
das hängen bleibt.
Schön, dass du da bist.
Hi Sophie.
Ich freue mich.
Wir waren so richtig synchron gerade
beim Einstieg. Wir sind ja auch synchron, was soll ich sagen?
Gutes Timing haben wir. Wir
könnten schwimmen sozusagen. Es ist eine besondere Folge, wir wollen dich vorstellen.
Ein Porträt.
Ein Porträt, ja.
Heute bin ich dran.
Heute bist du mal dran. Ich würde dich gerne allen vorstellen, so wie ich dich auch kenne, aber wir würden gerne über ein Thema sprechen, was dich komplett verändert hat. Fangen wir direkt an. Es geht um deine Krebsdiagnose. Mhm. Wie hast du dich gefühlt, als du gehört hast, Brustkrebs?
Es ist wirklich komisch. Ich glaube, jeder, der zuhört oder irgendwas macht, so eine Diagnose, das ist erstmal so, aha. Es ist so, aha. Und tatsächlich ist das ja so, dann bist du beim Arzt und dann sagt er so, ja, da sehe ich was, da müssen wir mal gucken. Ich war eh schon immer häufig zur Kontrolle, weil bei meiner Oma war das Gleiche. Die ist inzwischen 100, also ist alles gut. Aber deswegen habe ich gesagt, nee, ich gehe regelmäßig zur Kontrolle. Und auch da gibt es Unterschiede. Ich habe ein relativ dichtes Drüsengewebe und so weiter und so weiter. Das sind alles so Faktoren, die förderlich sein können. Und deswegen habe ich das gemacht. Alle Ärzte oder außer meinen zwei Hauptärzte, die ich früher hatte, ich bin ja viel umgezogen und so weiter und so weiter, waren immer so danach so, ah ja, wir können jetzt nicht jedem ständig einen Ultraschall machen. Und sage ich ja dann nicht. Dann tasten die, dann sagen die meistens, naja, okay, dann machen wir doch einen Ultraschall.
Durch das feste Drüsengewebe.
Genau, und dann merken die halt selber, es ist zum Tasten schwierig. Also ich nehme das jetzt einfach vorweg, weil ich für alle, die zuhören, weil sie selber irgendwie Angst vor dem Thema haben oder so, lasst euch nicht verunsichern, bleibt hartnäckig, guckt nach.
Und sucht euch gegebenenfalls einen Arzt, der Verständnis hat.
Genau, so. Und im Zweifel bin ich halt auch so, dass ich bei meinem jetzigen Arzt, der dann auch die Diagnose beziehungsweise den Verdacht erstmal geäußert hat, am Anfang auch gesagt hat, na, ich kann ja nicht für jeden, der mal einen Verdachtsfall oder einen Fall in der Familie hatte, einen Ultraschall bezahlen lassen oder auf die Krankenkasse setzen. Und dann habe ich dann bezahle ich es halt. Ja, dann zahlst du halt deine 60 bis 100 Euro oder was ein Ultraschall kostet. Ja, gehst ja auch essen. Da finde ich das wichtiger. Mhm. Und einmal im Jahr zahlt die Krankenkasse das eh mindestens, also who cares. Dann, dann wirst du an Fach, also ein Institut
weiter.
Wie
hast du dich gefühlt, als du das hattest?
Ich habe erstmal gar nichts gefühlt. Also das ist deswegen, ne, ich glaube, man denkt immer so, das ist so ein Weltuntergang. Mhm. Das war es erstmal nicht, sondern so, okay, ich habe dann funktioniert.
Okay.
Und zwar einfach funktioniert. Ja, dann musst du jetzt zu einem Institut gehen. Okay, dann Überweisung, dann gehe ich jetzt zu einem Institut, dann gehe ich da hin. Und ich dachte auch die ganze Zeit so, ich muss jetzt mitgenommen sein, ich muss jetzt total Angst haben, ich muss jetzt doch irgendwas fühlen. Und ich habe einfach funktioniert. Mhm. Und habe auch irgendwie gedacht so, ach komm, das, ja, wird schon. Irgendwie. Aber natürlich hatte ich Angst irgendwo, aber diese Angst wurde total weggedrückt durch wir machen jetzt, was uns gesagt wird.
Heißt das, du warst ja schon sehr jung. Wie alt warst du, als die Diagnose kam?
Das war 2020, da war ich 36.
Sehr jung, oder? Für Brustkrebs?
Ja, das ist sehr jung, das stimmt. Ich gehörte auch in, dann später, wie gesagt, ich musste das ganze Programm durchmachen, war ich immer die Jüngste eigentlich, die da rumsaß. War eine, zwei, die waren jünger als ich. Aber ja, du gehst dann einen Prozess durch und dann weiß ich noch, dann hat mein Frauenarzt mich angerufen, weil ich musste, ja, du kriegst dann, da wird eine Biopsie gemacht und so dieses ganze Thema. Und dann waren die aber sehr entspannt alle und die waren auch alle super nett. Und dann dachte ich so, ja, das wird schon nicht so schlimm sein. Und dann rief er mich an und so, ja, Frau Gastmann. Ich so, ja, hallo. Ja, Sie haben ja sicherlich schon mit denen gesprochen. Und dann meinte ich so, ja, müssen wir mal gucken. Wird wohl operiert und vielleicht Bestrahlung oder so. Und er sagt, nee, Frau Gastmann, Sie müssen jetzt nicht Chemo machen. So, und da weiß ich noch, ich war gerade so Badezimmer, Schlafzimmer, immer hinterhergehen, dachte ich so, oh, ja, nee, Frau Gastmann.
Wusstest du zu dem Zeitpunkt, was eine Chemo bedeutet, Chemotherapie?
Ich glaube, also ich natürlich weiß, jeder hat so eine ungefähre Vorstellung von der Chemotherapie und ich glaube, das ist so ziemlich das Letzte, wo jemand Bock drauf hat. Oder? Ich glaube, das ist so, keiner hat Bock drauf. Das ist das Schlimmste, was du machen musst.
Du standst also im Badezimmer und hast es gehört.
Ja, und dann dachte ich so, oh ja. Und dann war es schon wieder so, wo ich dachte, okay, jetzt ist es ernst. Und dann habe ich noch gesagt, was heißt das jetzt? Was machen wir jetzt? Und dann waren so die nächsten Schritte, ja, sie kommen morgen vorbei. Und dann, das ging relativ fix. Das war, ich glaube, es war irgendwie, ich glaube, es war 4. Juni oder Juli. Und 4 Wochen später hatte ich eine Chemo. Also wir haben einen Verdacht zu, du hängst am Tropf, das waren 4 Wochen. Das
Wurdest du
ging
operiert?
richtig fix. Ich wurde erstmal wirst du komplett durchgestellt, du wirst komplett, und das war, wie gesagt, du funktionierst, du gehst zum MRT, Knochensintigramm, alles Mögliche, hier irgendwas, nee, was heißt das hier, radioaktives Zeug gespritzt, also damit wird dein ganzer Körper wird erstmal durchleuchtet, ist da irgendwas noch, ne, also was ist dann noch so im Körper, war bei mir halt nur in der Brust. Und dann kriegst du so ein Port gesetzt. Das ist so eine kleine OP. Das ist eine Anschlussstelle, weil durch die normalen Weben so eine Chemo, die könnten verletzt werden. Deswegen sucht man möglichst große
Das ist in
Vene.
Halsnähe, also zwischen
Genau.
Brust und Hals, ne?
Zwischen Brust und Hals wird das im Idealfall gesetzt. Kann auch mal am Bauch oder so, aber da ist das dann meistens so überm Achselbereich so. Und ja. Das war dann alles ziemlich scheiße. Also das war dann wirklich so, ja, also dieses Ding da drin fand ich super kacke. Die
Der
Leute im
Port war
Krankenhaus,
konstant drin.
der Port war konstant drin, die ganze Zeit.
Das heißt, lass mal ganz kurz
Ja.
innehalten. Du hast deine ganzen Voruntersuchungen gemacht.
Du wissen willst, wann habe ich mich verändert?
Ja.
Ich saß, weiß noch, bin damals nach Essen in die Uniklinik gegangen, die wurde mir empfohlen, ist auch eine sehr gute Klinik hier. Und da saß ich, hatte so ein Sommerkleid an, weiß ich noch. Irgendwann guckte mich dann einer an, der ist aber schon ein paar Mal mir vorbeigelaufen, Frau Gassmann. Und habe ich gesagt, ja. Und ja, dann kommen Sie mit, so ungefähr. So, und dann kam das Gespräch. Ich glaube, das, weil ich saß da so unbedarft in meinem Sommerkleidchen, mit meinem Täschchen. Und es war so, ich war immer noch so ich. ja, und dann wurde halt besprochen, wie das jetzt läuft. Wie das so abläuft, was so noch gemacht wird, wie die Zyklen laufen.
Nochmal der Verständnis, es gab keine OP.
Es gab eine OP, aber die OP wird im Idealfall tatsächlich, nicht bei allen, erst gemacht, wenn du durch bist mit der Chemo, weil so kontrolliert werden kann, spricht der Tumor an, wird er kleiner, wird er größer, passiert gar nichts. Wenn man
Alles
dann im
klar.
Zweifelfall eben gucken kann, ob man eine andere Chemo wählen muss. Und ich weiß, viele stellen sich mir die Frage, und es gibt auch ein Lager, das absolut Anti-Chemo ist. Das bin ich nicht und werde ich wahrscheinlich auch nie sein, weil das ist relativ gut erforscht. Ich muss sagen, ich habe festgestellt, dass wir auch medizinisch als Menschen doch auch noch ziemlich, wir haben schon viel erreicht, aber irgendwie stehen wir doch auch noch am Anfang, weil viele Fragen werden nicht beantwortet. Und ich glaube, damit muss man sich irgendwie so ein bisschen abfinden. Leider. Und dann, ja, dann kommen halt die Ärzte und sind halt alle, ja, sind nett, aber halt auch ernst. Die haben auch eine Routine. Das Krankenhaus ist sehr voll. Die sind sehr spezialisiert auf, es ist halt ein Brustzentrum. Und du siehst ja auch, gehst immer an dieser Chemoabteilung vorbei im Erdgeschoss und siehst die Leute halt da sitzen und weißt dann halt auch irgendwie, was dann so auf dich zukommen wird. Haare verlieren, ja, nein. Es gibt 1000 verschiedene Chemos. Bei manchen behältst du die, bei manchen nicht. Bei mir ist der Fall. Also bei mir war es, das war es ein hartes Brett. Es gibt noch schlimmere, aber es war schon eine von denen,
Was
die
meinst du?
Chemo. Also Chemos, da gibt es verschiedene Mittel, verschiedene Substanzen, verschiedene Zusammensetzungen.
Das heißt, du hast deine
Und
Haare verloren?
ich habe meine Haare verloren.
Wie war das?
Ja, also ich habe angefangen, es gibt so eine Kühlhaube, die man nehmen kann, auch an Füßen und Händen, das sollte man auch machen. Meine Klinik war so voll, dass man sich entscheiden musste, ob Hände oder Füße. Ich war denen nicht böse, weil ich denke, die Konsequenz wäre, dass manche keine Behandlung gehabt hätten. Also insofern ist es okay. Ich habe nur eine Kühlhaube auf dem Kopf, das ist so ein bisschen wie Migräne, weil es halt so kalt ist, dass
Okay.
es friert deine Haut und deine Nerven ein. damit die Chemosubstanzen nicht bis an die Ende der Nerven kommen, im Prinzip, damit die Nervenenden nicht beschädigt werden. Jetzt war mir diese Haube, auch die kleinste, war mir schon ein bisschen zu groß. Also alle, die da draußen den gleichen Struggle haben und die Haube funktioniert bei euch nicht, es funktioniert nicht bei jedem. Ist einfach so. Dann, ja, war das so. Ich hatte eine Freundin, die Mutter hatte auch Brustkrebs, leider auch verstorben. Aber die kannte das alles. Und die habe ich dann irgendwann angerufen und meinte so, boah, ich glaube, ich muss meine Haare abschneiden. Weil das wollte ich damals nicht vor meinem Mann und nicht vor meiner Tochter machen, weil ich nicht wollte, dass die, das ist ja schlimm. Du siehst das, es geht
auf jeden Fall
schlecht. Und ich wollte nicht, dass die sehen, dass es nicht, dass es mir nicht schlecht geht, aber natürlich auch du selber merkst dann, dass in deinem Körper ja auch viel kaputt geht, weil meine Haare ausfallen. Und das ist unerträglich. Also ich wollte auch nicht ein bisschen Haare behalten, weil das fällt dir aus und es juckt wie Nadelstiche auf dem Kopf. Es ist maximal unangenehm.
Ja.
Ich habe mir eine Perücke anfertigen lassen und war das leider während Corona. Deswegen war das, wurde das alles nicht geliefert und es hat ewig lange gedauert. Aber irgendwann hatte ich eine. Ich bin ja auch so wie ich konnte, weiter zur Arbeit gegangen, immer wieder zwischendurch. Aber es war anders. Und du, ja, es, das Leben verliert in dem Moment seine Leichtigkeit.
Kann ich total nachvollziehen.
Aber trotzdem sind alle um dich herum cool. Meine Oberärztin zum Beispiel, die war in meinem Alter, die war irgendwie 2 Jahre jünger als ich. Und da dachte ich noch so, krass, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Ich könnte Oberärztin sein. Und dann meinte sie so, naja, aber sie haben ja auch einiges geschafft. Ich sage ja, ich spiele nur. Sie machen richtig ernst hier. Fand ich voll krass. So, und die waren alle nett. Super nette Ärzte, super nette Teams. Auch nette Damen, mit denen du gehst dann da zu deiner Chemo, einwöchiger Zyklus, dann 2-wöchiger Zyklus. Und dann geht es dir richtig mies. Dann geht es dir irgendwann wieder besser. Ich habe am Anfang vergessen, meine Cortison-Tabletten zu nehmen. Das war ziemlich dumm. Da ging es mir richtig mies.
Okay.
Ist uns dann aufgefallen, ja, du musst so viel Tabletten schlucken und Antibiotika und es ist so viel. Also es ist so viel und du hast so ein bisschen, das Mieseste ist, das Vertrauen zu deinem Körper ist erstmal, hat einen Knacks.
Ja.
Weil du denkst, warum hast du das gemacht? Warum habe ich einen Tumor? Was soll der Scheiß? Ja. Weil es sind ja eigene Zellen, die kacke werden. Warum? Und du dann denkst, ist das das Einzige? Passiert mir noch was anderes? Habe ich was anderes? Na, soll ich noch, was soll ich machen, was soll ich nicht machen? Soll ich super viel Sport machen, soll ich keinen Sport machen? Soll ich Nahrungsergänzung nehmen, soll ich keine nehmen? Was mache ich? Und das sind alles so Themen, die dann durch deinen Kopf gehen. Und das bleibt auch. Also bis heute habe ich so eine merkwürdige Art von Essstörung, die jetzt, ich habe keine Essstörung, aber ist das gut für mich oder ist das nicht gut für mich?
Das merke ich, wenn wir unterwegs sind, dass du halt wirklich darauf achtest, du isst keinen Scheiß.
Ja.
Gar keinen Scheiß.
Ganz selten, manchmal ist es halt auch so, wo ich denke, okay, ich habe jetzt einfach Hunger, ich muss jetzt was essen. Dann fahre ich zu McDonald's. Esse da meistens nur Veggie-Sachen, weil ich mir einbilde, ist vielleicht irgendwie wenigstens Gemüse. Ja, aber gut. Genau, ich versuche kaum Scheiß zu essen.
Aber als du das damals, dieses Vertrauen zu deinem Körper verloren hast,
ja,
wie war das mit deinem Mindset dann?
Mein Mindset war ja, wie gesagt, am Anfang, ich war so tüdelü. Erst, ne? Wie gesagt, ich war wirklich so, ja, okay, und dann, ich wollte auch nicht, ich habe dann meine Tochter, ich glaube, die war 5, 6, keine Ahnung, ich weiß es nicht, 8, ich weiß gar nicht, wie alt, es war Corona, es war alles so, es war sowieso alles schon so scheiße und dann noch so, ha, Brustkrebs, ja, okay. Und ich wollte mir wahrscheinlich selber auch nicht eingestehen, dass das scheiße ist und so habe ich mich über Wasser gehalten und mein Mann hat ein gutes Mindset. Ich weiß nicht, ob er Angst hat oder keine Angst hat, ob er das gespielt hat oder nicht, aber der war so krass stark, das hat mir so geholfen.
Inwiefern, wie hat sich das geäußert, dass er so stark war?
Der hat mich komplett normal weiterbehandelt, hat mich super gefordert, hat mich zur Chemo gefahren, hat alles mit mir durch, geht's dir gut, ist das alles okay, was soll man machen, hat mich zu jedem Termin begleitet, hat sein Training ausfallen lassen, weil ich glaube, das einzige Mal war, dass er jemals ein Training ausfallen lassen hat. Und war da, war aber nicht, oh mein Gott, es tut mir so leid, oh, das, was machen wir? Und in so eine Bemitleidungs- oder ich weiß, es ist alles, für den war klar, wir ziehen das hier durch und dann ist gut.
Und es gibt keine andere Option, außer durchziehen und so. Überleben.
Und das habe ich genau so angenommen, hat mir ein super geiles Buch geschenkt.
Wie hieß das Buch?
Das war von Joe Dispenza. Über den kann man sich streiten oder nicht. Aber
das ist völlig okay.
Du bist das Placebo.
Ja.
Und ja, das war mir dann irgendwann auch zu viel. Ich bin jetzt auch nicht so esoterisch angehaucht und weiß auch nicht so. Aber es war ein geiles Buch, weil das Mindset in diesem Buch geil war.
Was ist das Mindset in zwei Sätzen aus diesem Buch?
Dass du selber doch mehr Kontrolle über deinen Körper hast, als du denkst. Und da geht es nicht darum zu sagen, du bist das Problem und du hast ja deine Krankheit selbst ausgedacht, weil das ist, wird auch gerne so dargestellt. Und das ist natürlich für jemanden, der eine Diagnose Krebs hat, zu sagen, du bist selbst schuld, weil du hast diesen Krebs dir herbeigedacht. Jedem davon möchtest du einfach nur in die Fresse schlagen, direkt. Und ja, vielleicht ist es so, weil ich immer im Hinterkopf hatte, okay, du könntest Krebs haben. Deine Oma hatte Krebs, Krebs überspringt eine Generation. Es könnte sein, dass du Krebs kriegst, Brustkrebs. Ja, du hast viele Faktoren, die könnten darauf hinweisen und so weiter und so weiter.
Hast du selber für dich gesagt, du hast viele Faktoren?
Jein. Es hat, also auch mein Frauenarzt, als ich jung war, hat immer gesagt, der war locker. Meinst du, ja, man muss mal ab und zu nachgucken. Das ist gut, wenn man nachguckt. So, also es
hat
war
er nur
so,
dich gemeint oder war das eine allgemeingültige Aussage für alle Frauen?
Nee, für mich. Weil eben mit dem Brustgewebe das so ist.
Aha.
Und ja, wegen der Familie, das wusste er ja auch. Meine Oma war auch früher bei dem. So. Und,
okay. Ja.
Ich glaube, das war so der Punkt. Vielleicht habe ich deswegen eine innerliche Angst gehabt.
Mhm.
Hätte man mir vorher gesagt, welche Faktoren dazu zählen, hätte ich vielleicht zum Beispiel nie geraucht. Rauchen verbinden wir nur mit Lungenkrebs. Dass Rauchen ein großer Faktor für Brustkrebs ist, wird einem nicht gesagt. Wusstest du das?
Nee, das wusste ich auch nicht.
Ja, so Alkohol, Faktor bei Frauen für Brustkrebs.
Alkohol?
Alkohol, ja.
Und zwar auch ein Glas am Tag oder was? Oder
ja,
wenn also, du jetzt jeden Tag ein Glas Wein trinkst.
Ja, da streiten sich ja so ein bisschen die Geister. Manche sagen, es ist gut, andere sagen schlecht, aber eigentlich ja. Eigentlich
das ist krass.
Auch das eine Glas am Tag. Eigentlich ist jedes Glas zu viel. Und ich,
das sagt man ja heute auch, ne? Also, dass jeder Rotwein am Tag, das war damals diese Kreislaufregel total, ist es widerlegt worden.
Ja, und natürlich gibt es Leute, ne, wie unseren lieben Herrn Schmidt, die rauchen wie ein Schlot, die saufen wie ein Loch und die werden 90. Es ist aber die Regel.
Das ist die Ausnahme.
Die Regel ist ein bisschen anders. Und
welche Faktoren zählen noch dazu? Weil die finde ich jetzt gerade so ein bisschen wow. Ich hätte das nicht erwartet. Tatsächlich auch das Alkohol zu Brustkrebs führen kann.
Ja, doch, also das ist, so Alkohol und Rauchen sind schon zwei große Faktoren, tatsächlich. Dann hast du natürlich erblich bedingt,
ja.
Das sind auch Faktoren und zwar eigentlich auch ziemlich maßgebliche Faktoren. Jetzt könnte man natürlich über Vorsorge und Prävention sprechen, ist ja gerade ein schwieriges Thema, aber ja, wenn da sowieso schon die Themen sind, dichtes Brustdrüsengewebe, auch.
Heißt es, wenn man eine feste Brust hat?
Genau, eine feste Brust. Ja, es ist ein, also was heißt fest? Viel Drüsengewebe. Du hast natürlich viel Fett. Es gibt Brüste, die haben eher mehr Fett und weniger Drüsengewebe. Und es gibt welche, die haben viel Drüsengewebe, weniger Fett. Dann gibt es welche, die haben beides.
Wie fassen die sich an?
Ja, es ist schon fester und es ist auch, wenn du es tastest, eher schon, du merkst das. Es fühlt sich ja auch an wie Erhabenheiten, wie vielleicht hier. Ich will jetzt nicht sagen knubbelig, das hört sich so negativ an.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht nur dieses softe Touchy-Touch, ja. So quietschi-quietsch, sondern es ist schon, ja, es hat Struktur,
ja.
Sagen
okay.
Wir einfach.
Ja.
Brustdrüsen haben, ja, du merkst, es sind ja mehrere,
okay. Die
haben eine Struktur.
Gibt es noch einen Faktor?
Jetzt sage ich was mir gesagt wurde, ich aber das Gefühl habe, dass das noch nicht so gesagt wird, öffentlich.
Mhm. Es wurde ja dir gesagt, das ist dein Porträt. Also
genau. Ich bin ja, wie gesagt, ich war sehr jung, als ich Brustkrebs bekommen habe. Es war ein Triple-Negativ-Tumor. Es hat nichts mit Hormonen. Das heißt, es kommen auch keine Hormontherapien in Frage. Es ist just Chemo. Gibt's die Einschränkungen sind, also gibt wenig Möglichkeiten. Und in dem Zuge war es ja relativ viele Frauen, jung in diesem Alter, um roundabout diese Art von Brustkrebs haben, die früher eben nicht so häufig war. Und einer der Verdachtpunkte ist unter anderem auch die Pille. Ja, aber das kann man jetzt so nicht genau sagen, kam dann noch danach. Ich glaube natürlich, dass das vielleicht etwas ist, da gibt es Studien zu und es gibt auch die Studien, die da hingehend das auch bestätigen. Nicht jede Pille, nicht alle Pillen, nicht in jeder Konstellation. Auch da, deswegen sage ich auch die Gene, da ist man jetzt, glaube ich, ein bisschen weiter. Habe ich vor kurzem gelesen, dass auch das Zusammenspiel von Pille und eben deinem Hormonhaushalt und deiner Art, wie dein Körper die Pille verarbeitet, auch nochmal zusammenhängen können. Die Mini- bzw. die reine Gestagenpille, meine ich, war das. Und bitte kreuzigt mich nicht. Ich bin kein Fachmann oder keine Fachfrau in dem Bild. Ich bin ja auch Betroffene. Steht aber wohl jetzt auch noch mal ein bisschen mehr im Fokus. Da gibt es eben Studien zu. Aber wann die alle dann öffentlich sind, wann die alle bestätigt sind, wann die alle auch offiziell bestätigt werden. Man darf das nicht vergessen. Die Pille ist ein Riesenfaktor, ist ein Riesenmarkt. Alle verdienen damit viel Geld. Ich will die nicht schlecht machen, weil die Pille hat ihre großen Vorteile, definitiv, auch für manche Krankheiten. Aber sie ist nun mal und greift in den Hormonhaushalt ein. Und ich darf, wenn ich jetzt in die Wechseljahre komme, keine Hormontherapie machen. Weil inzwischen sagt man zwar, Hormontherapien vergrößern das Brustkrebsrisiko nicht, aber wenn du Brustkrebs hattest, dann darfst du keine Hormontherapie machen. Und ich, ja, und bin dann irgendwie, für mich ist das alles so, ja, was denn nun?
Weißt du? Kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Ja. Ich finde, das ist natürlich dann auch genau diese Aussagen, die getroffen werden, du hast das gerade schon so ein bisschen erwähnt. Unser Gesundheitssystem lassen wir jetzt mal außen vor, bitte. Ich finde, das ist schon der Hammer, dass du von Diagnose oder Vermutung bis hin zur ersten Chemotherapie in sehr kurzem Zeitfenster hattest, spricht für unseren Staat.
Und ich bin nicht privatversichert. So.
Und ich muss auch sagen, Onkologie, auch aus meiner Familie heraus,
die sind fix.
Wahnsinn und sehr, sehr, sehr kompetent.
Ja.
Wenn du eine Krebsart hast, wie Brustkrebs oder Darmkrebs, die einfach top erforscht worden sind. Ne?
So.
Auch Lungenkrebs gehört noch so mit dazu. Jetzt ist es so, dass man ja trotzdem Aussagen hat, die konträr sind, die vor allen Dingen einen verunsichern, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Wie hast du dich in diesem Wirrwarr zurechtgefunden?
Erstmal ist es so, dass es schon während der Chemo anfing, weil da kriegst du ja auch, also erstmal ist es was sehr positiv war in deinem Bekannten- und Verwandtenkreis, Kollegenkreis, kommen auf einmal sehr, sehr viele Leute auf dich zu und sagen, ich hatte das auch. Weil in deinem Kopf sind die Negativ-Stories. Wenn die vergessen, ich saß in der Maske und eine hat mir erzählt, wie ihre beste Freundin jetzt endlich gestorben ist, nachdem das so ein langes Hickhack war. Und ich hatte meine Diagnose, das wusste aber noch keiner. Und sie meinte, das war so ein langer Leidensweg und es war furchtbar. Und die Chemos haben alle nicht angeschlagen. Und es war, und sie hat eine abgelassen und ich saß da nur und dachte so, wow, okay. Und es war einer der härtesten Momente tatsächlich, komplett, weil du dieses Szenario immer wieder vorholst. Aber da, aber da, aber da. Genauso wie bei meiner Freundin, die Mom. Irgendwann erzählte sie mir, es war nochmal eine ganz andere Ausgangssituation. Aber du hast im Kopf erstmal alle negativen Stories, die du hast. Und jede Frau, die zu mir kam und sagte, ich hatte das auch. Oder meine Freundin hat das auch sogar zweimal. Und der geht's heute gut. Waren Gold wert. Wirklich. Weil genau das ist das, dass du diese positiven Stories, die dich auch, und davon gibt es sehr viele, jede sechste Frau ist es, glaube ich, inzwischen, die nur Brustkrebs bekommt. Das sind viele, sehr, sehr viele. Und trotzdem ist es immer noch ein Thema, wo man gefühlt sagt, ich kenne keinen. Weil vielleicht manche auch gar nicht überreden oder sich nicht trauen und stigmatisiert wird. Und ich habe mich danach auch, und das war eines der schlechtesten Gefühle, weil eigentlich hätte ich sagen müssen, ey, ich habe überlebt. Das ist geil. Und das ist auch, ich fühle mich zwischendurch, wenn ich immer denke, so und hier und da, dann denke ich so, Moment, das war geil. Mein Mann hat mich nach meiner ersten Chemo, hat er mich einfach komplett durch die IKEA gezogen. Ich war fix und fertig, weil, keine Ahnung, in meinem Körper waren, weiß ich nicht, wie viel Milliliter pures Gift gefühlt. Und der hat mich komplett beschäftigt, hat mir die ganze Wohnung umgeräumt. Ich glaube, das war auch bei ihm einfach so, der wollte mich einfach bei Laune halten. Und das hat er auch großartig geschafft, aber der hat mich echt an meine Grenzen gebracht, vor allen Dingen körperlich. Aber er hat mir nie das Gefühl gegeben, dass irgendwas mit mir nicht stimmt.
Und das heißt jetzt, du hast jetzt also von vielen Seiten alles gehört.
Ja.
Aber was hat es für dich gemacht? Weil wie hast du dich zurechtgefunden dann?
Ja, du guckst natürlich dann, ne? Also dann kam eine Freundin, weiß ich noch, und die hat mir, eine ganz liebe Mom, die hat mir in der Zeit auch echt geholfen und hat mir erstmal wie 5 Kilo Vitasprint hingelegt. Oh nein, gar nicht. Du musst aufpassen, die Supplements in der Zeit, die Chemo muss wirken. Und die Chemo wirkt im ganzen Körper. Die kann nicht, du kannst nicht deinem Körper geben, Antioxidantien und allen Kram geben, damit deine Zellen geschützt sind, weil die schützen auch die schlechten Zellen. Eine Chemo hat die Aufgabe, die Zellen zu zerstören, die guten und eben vor allen Dingen die schlechten. Das heißt, da wirklich genau an deinen Arzt fragen, weil du wirst verunsichert, weil wenn du ins Internet gehst, du öffnest ja die Büchse der Pandora und es gibt alle möglichen Leute, die dir vor allen Dingen auch sagen, mach niemals eine Chemo. Und vielleicht ist das für irgendwen auch der richtige Weg gewesen. Ich will hier niemanden verurteilen. Aber bei mir war relativ klar, das war eine harte Art, eine aggressive Art. Und da habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt hier keine Spirenzchen. Vor allen Dingen, weil ich auch die Ärzte gesehen habe, die waren alle nett, cool. Aber es war, ne?
Wir machen Gas geben, wir können jetzt hier nicht hier.
Und das war auch mein Ding. Ich will das Ding so schnell wie möglich hier raus haben. Das hat in meinem Körper keinen Platz. Wichtiger Faktor, das waren wenige Quadratmillimeter in meinem Körper. Der Rest war gesund. Das ist auch ein ganz wichtiges Mindset. Ja, also ja, 99, weiß ich nicht, wie viel Prozent meines Körpers sind gesund. So. Und dieser kleine Teil, der wird jetzt bekämpft. Passt auf mit Supplements, passt auf mit irgendwelchen Leuten, die euch im Internet sagen, macht dies, macht das. Sucht euch ein Mantra, versucht Achtsamkeit zu machen. Seid fein, hört auf euren Körper, geht in euch. Sprecht mit euren Ärzten, sucht euch gute Ärzte. Im Prinzip macht fast jede Klinik das. Aber ich denke mir, weißt du, ich google 5 Tage lang nach einer ordentlichen Werkstatt für mein Auto oder welches die besten Sommer- oder Winterreifen sind oder welches das bestbewerteste Make-up ist. Aber wir gehen genau in der Klinik, wo wir vielleicht zufälligerweise eine Diagnose hatten oder weil sie um die Ecke ist, um unser Leben in den Griff zu bekommen. Sucht euch Experten. Da bin ich absolut fest dabei. Da bin ich, wo ich sage, geh hin, such dir Experten und hol dir die Meinung. Was kann ich nehmen, was kann ich nicht nehmen? Was ist gut, was ist nicht gut?
Heißt es, du hast da mittlerweile auch eine Expertise entwickelt?
Ich habe mich damit extrem beschäftigt, weil mir klar war, okay, jetzt während der Chemo wird erstmal zerstört. Aber danach muss ich aufbauen. Und das ist total wichtig, weil ich habe auch immer bei der einen Art, die ich bekommen habe, in der Pause Antibiotika-Zyklen bekommen, damit, weil mein Immunsystem natürlich auch komplett zerstört war, damit ich da irgendwie wahrscheinlich in der Zeit nicht 1000 andere Infekte bekomme. Also war mir sowieso schon klar, du musst deinen Körper ja aufbauen, Darm wieder aufbauen und gucken, was für Supplements kannst du nehmen, was ist kontraproduktiv. Und dann kommst du ja auch auf Dinge bei so Standard-Supplements. Wir haben ja, es gibt ja ganz viele, die halt ja, Mischungen sind, wo halt super hoch gewisse B-Vitamine zum Beispiel reingeballert werden. Und es gibt dabei eben auch Studien, ob das nur auf Brust- oder auf Lungenkrebs ist, ob das auf Prostatakrebs ist. Aber wenn du Krebs hattest, dann ist es dir egal, bei welcher Krebsart dieses oder dieses Vitamin dazu geführt hat, dass Metastasen angeregt werden oder dass Vorstufen von Krebs schneller wachsen oder dass das Tumorwachstum generell angeregt wird, dann bist du als Also du willst das nicht nochmal und jede Eventualität schließt du aus. Also so ist es bei mir. Und dass ich sage, ich habe mir wirklich Sachen für mich rausgesucht, die safe sind, wo ich sagen kann, das kannst du nehmen, das kannst du nicht nehmen. Da sind Studien, die sogar dagegen wirken, dass wieder das wieder auftreten vielleicht sogar. Das heißt,
du hast dann Studien gesucht, du hast gelesen.
Ja, ich habe gefühlt ein Studium gemacht, ohne ein Studium zu machen. Weil du ja das Beste willst und du willst ja auch dein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle vor allen Dingen wieder haben. Und das ist so wahrscheinlich das bisschen Kontrolle, was du im Nachhinein nehmen kannst. Und ich war aber total erschrocken darüber, wie leichtfertig Supplements dosiert werden und überdosiert werden. Auch völlig macht keinen Sinn. Also B-Vitamine endlos überzudosieren macht keinen Sinn, weil die werden dann eh wieder ausgeschieden. Außer vielleicht, da ist was. Und dann könnte es eventuell dramatisch werden. Und ich will da jetzt niemandem Angst machen, um Gottes Willen. Aber ja, kann man, es gibt da eben die Studien, die dann halt besagen, ja, dann lieber nicht. Und natürlich wird da im Labor maßlos übertrieben. Aber ich frage mich, warum muss man es dann machen? Warum in Supplements? Also wenn ich doch... Und wenn jede sechste Frau betroffen ist von solchen Sachen und wenn wir dann über Wechseljahre und Hormontherapien sprechen oder Produkte, die in Wechseljahren angepriesen werden, warum wird das nie berücksichtigt? Also du bist relativ alleine. Auch die Produkte, Ich meine, Frauenarzt fragt, ja, was kann ich denn dann machen? Ich kann eine Hormontherapie machen, kann später, was kann ich denn dann machen? Und dann sagt er selber auch, es ist jetzt nicht so viel, jetzt ist er kein Experte, was schlimm ist, dass viele Frauenärzte weder Experte für das eine noch für das andere sind, aber gut, das.
Das heißt, du hast es dir selber dann zur Aufgabe gemacht. Hast du denn auch was mit deiner Ernährung gemacht? Hast du geguckt, wie. Ich frage deswegen, Zucker. weil. Ja.
Ich habe mich entsüßt komplett.
Ja.
Bin natürlich wieder ein bisschen zurück. Ich habe wieder einen normalen Zyklus, den hatte ich lange nicht. Und während ich meine Tage habe, sage ich auch, du darfst was Süßes essen. Das ist in Ordnung. Aber ich gucke immer ganz genau, ist es ein Hyper? Ist es einfach nur so? Oder in deinem Kopf auch, sitzen da irgendwo Krebszellen, die was Süßes haben wollen, weil sie dadurch mehr Hunger bekommen, diese Essgestörtheit, von der ich geredet habe. Und dann esse ich nichts Süßes oder eben, wie gesagt, mal. Aber ich habe mich entsüßt und viele Dinge sind mir viel zu süß. Zucker ist ein Baddie. In der ganzen, egal in welcher Form von Zucker, können wir alle uns, glaube ich, mal ordentlich reduzieren.
Also auch gerade im Verhältnis mit Brustkrebs wäre das auch gut, sich dann von Zucker zu distanzieren. Ist es,
ja, ist aber nicht nur bei Brustkrebs. Kannst du genau.
Ja?
Ja.
Gerade wenn es dann um Ernährung geht, du hast gerade von Nahrungsergänzungsmitteln gesprochen, hast du dann auch irgendwann von deiner Seite nach der Chemotherapie in Mangel ausgeglichen, weil die sollen ja nicht heilen. Ich möchte das hier ganz klar sagen, weil ich bin nämlich deiner Meinung, ich bin alternativ da, wo es geht.
Genau.
Auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr glücklich über eine Schulmedizin für Eingriffe, die wir sonst vielleicht nicht machen könnten, wo Menschen nicht überleben würden.
Wenn ich dieses Argument, ja, aber früher. Ja, aber wie alt sind wir denn früher geworden? Und ich meine, die Leute sind früher mit 40 gestorben. Wusstest du denn woran? Also ich meine, die Heilheit, früher wurde keiner obduziert. Es ist jetzt, ne? Also wir gehen jetzt mal auf ganz früher. Deswegen, also Schulmedizin ist schon was Gutes. Und die sind auch nicht fehlerfrei. Und es wird in 10 Jahren einen anderen Stand geben, als es heute gibt und so weiter und so weiter. Und da bin ich auch niemandem böse, weil Stand jetzt habe ich das Beste gekriegt, was möglich war.
So. Heißt, deswegen sage ich ja nochmal, wenn man Supplements nimmt.
Dann können die ausgleichen, ergänzen. Die können manchmal im Zweifel vielleicht dir auch ein gutes Gefühl geben. Ja, auch der Placebo-Effekt ist ja einer, den es gibt. Und ich bin ein Fan von Vitamin D, ich bin ein Fan von Magnesium zum Beispiel. Das sind so ganz simple Sachen, die schon für die meisten einen großen Mehrwert haben. Ich bin ein Fan davon, einfach mal ein großes Blutbild zu machen, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich. Und das idealerweise bei einem Arzt, der auch Ahnung davon hat, weil auch da ist viele, und ich, mein Gott, Ärzte sind, jeder, der Arzt werden will, bitte werdet Arzt, werdet gute Ärzte, macht das, aber auch die haben ihre Grenzen, die haben am Tag 230 verschiedene Wehwehchen und gucken drüber und sagen, da ist nichts Besorgniserregendes, ist fein. Aber wenn du Deep Search machen willst und reingehen willst, dann gibt's da Stellen, da kannst du wirklich ein bisschen gucken und auch nicht jemand, der dir dann sein eigenes Programm von vorne bis hinten verkaufen will, sondern kannst einfach gucken, wie stehe ich da. Und Vitamin D sind wir hier in unserem Weidengarten, wenn du jetzt nicht jeden Tag, weiß ich nicht, dann 5 Stunden spazieren gehst oder sonst irgendwas, meistens ein bisschen wenig. Und da gibt es auch verschiedene Sachen.
Das heißt, an der Stelle bist du auch nicht, bist du halt nicht in, also ganz, ganz breit aufgestellt, sondern du weißt genau, was dir gut tut, das, was ausgleicht, du machst dir dein großes Blutbild, du beschäftigst dich auch ganz viel damit. Wenn ich jetzt, ich will nur einen Satz kurz sagen, weil den gibt es ganz oft und dem bin ich dann auch in unserer Familiengeschichte dann, also in meiner jetzt, unterlegen. Das war dann der Satz so, ja, man kann ja den Krebs aushungern. Wie stehst du zu diesem Satz?
Das ist zum Beispiel das mit dem Zucker. Ich glaube, das habe ich auch daher übernommen. Und du machst dich wahnsinnig nochmal. Und es wird wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, welches richtig und falsch es gibt. Da bin ich eben auch, ich habe für mich meinen Weg gefunden. Und jeder wird seinen Weg finden. Aushungern habe ich für mich, den Zucker zu reduzieren auf ein Minimum. Ich nehme, wie gesagt, eigentlich kaum, egal, gar keinen, außer wenn ich mal backe, bisschen. So. Aber in dem Moment, wo du den Krebs aushungerst, warum hast du dich selber ja auch aus? Also das ist halt, und wenn du damit keinen Erfolg hast, ist dein Körper so geschwächt, dass wenn du dann eine Chemo machen musst, wird es vielleicht noch härter als vorher. Also ich habe niemanden, ich war in 2 verschiedenen Kliniken, weil die erste Klinik, in der ich war, die war sehr nett, kann ich da kurz auch sagen, da ist der Chefarzt gegangen und die konnten keine Chemo deswegen dort machen. Also haben die gesagt, gehen Sie in eine andere Klinik. Haben mir zum Beispiel auch die empfohlen. Ich habe selber nochmal geguckt, bin dann halt auch in die Klinik gegangen, wo ich war. Und die haben das auch das Gleiche nochmal gesagt. Und deswegen dachte ich so, okay, das waren jetzt zwei verschiedene Stellen, die mir beide das Gleiche gesagt haben. Ich habe selber nochmal gegoogelt, selbstverständlich google, glaube ich, alles. Auch das gleiche Thema. Und deswegen hatte ich da größtes Vertrauen drin. Und das ist einfach der Punkt. Und dies wurde sehr gut kontrolliert. Ich wurde sehr gut überwacht. Es war... jeder hat sich Zeit genommen, jeder war nett, jeder hat versucht, irgendwie noch einen netten Spruch zu haben. Und ja, der Chefarzt da oder der natürlich auch ein Oberarzt, den Chefarzt habe ich nur einmal gesehen, da gibt es ja, der meinte auch, ja, mein Gott, hier, wenn Sie jetzt hier irgendwelche bunten Pillen nehmen wollen, dann machen Sie das halt, aber das und das machen Sie halt nicht. Also Sie können sich hier auch irgendwie, keine Ahnung, was wegtanzen, aber so, der war halt, das war ein Schulmediziner und für den hat das Dings. Und du brauchst aber deine Dinge, woran du dich hältst. Und ich glaube, wir sind uns alle einig. Ne, wenn du Krämpfe in den Waden hast, dann nimmst du Magnesium dagegen. Also das bringt schon was. Es gibt Dinge, die was bringen und andere tun uns vielleicht auch gut. Aber es gibt immer mehr. Es gibt aber halt auch unglaublich viel Scheiß. Und es wird dir unfassbar viel Scheiß erzählt. Das ist, finde ich, traurig.
Wie findet man oder wie hast du deinen Weg dann da rausgefunden und die Therapie überstanden?
Augen zu und durch. Es war, und das hört sich jetzt so an, so ja, das war irgendwie, ich bin halt durch Ikea gelaufen, habe mal eine Chemo gemacht. Mein Gott, ich habe auch zu Hause gesessen und geheult. Ich habe gekotzt. Mir war schon schlecht, wenn ich zur Chemo gefahren bin, weil ich wusste, mir ist danach 2, 3, 4 Tage schlecht. Und von Chemo zu Chemo wird das auch schlimmer. Die ersten paar, die steckst du weg und denkst so, das ist eine Chemo. Na gut. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Und zum Schluss denkst du nur so, okay, komm, das ziehst du jetzt auch noch durch. Das ziehst du jetzt auch noch durch. Und es gibt auch Rückschläge zwischendurch und die sind hart. Weil wenn alles gut läuft und dann läuft mal was nicht gut, dann kann deine ganze Motivation zusammenfallen. Und dann ist aber wichtig, weiterzumachen. Aber was willst du machen, wenn du dich aufgibst? Ja, dann, also wenn du dich aufgibst, dann ist vorbei. Es gibt nur diesen einen Weg. Wenn du weiterleben willst, dann musst du weiter an dich glauben. Wenn du dich aufgibst, dann gibst du dein Leben auf.
Gibt es keinen Millimeter.
So, du kannst zweifeln, du kannst schwach sein, du kannst heulen, du kannst verzweifelt sein, du kannst, und da war mein Partner, wie gesagt, wirklich wichtig für mich, meine Mutter, meine Freunde, und das habe ich auch gemerkt, ey, mir sind Dinge so unwichtig geworden. Familie war da, Familie war mir wichtig, Zeit mit Freunden war mir wichtig, meine Katze aufmerksam zu streicheln war mir wichtig. Jetzt, 5, 6 Jahre später, bin ich auch schon wieder anders drauf, denn der Alltag ist da, aber ich komme wieder drauf zurück. Aber was mir immer noch im Kopf bleibt, ist halt, jeden Tag gibt es neue Diagnosen. Jeden Tag sind neue Leute da. Mit mir, mit dieser After-Geschichte, leben auch ganz, ganz viele. Und wenn ich 10 Frauen da sehe, dann weiß ich, ja, hier wird noch eine andere wahrscheinlich sein, die das gleiche durch hat wie ich oder durchmachen wird.
Wie sieht das aus mit du hast die ganzen Therapien und Chemotherapien überstanden. Wie ging es dann weiter?
Ja, dann wurde eine OP gemacht. Na, wie gesagt, Toilettenchemo. Und dann habe ich geguckt. Ich habe mich gegen eine Reha entschieden. Nicht, weil das schlecht ist, sondern weil ich keinen Bock hatte. Ich wollte das streichen. Das sollte nicht mein Leben beherrschen. Deswegen auch, wenn man sagt, wie sehr hat sich der Krebs verändert? Wie sehr hatte ich diese... Es hat mich nicht verändert. Es hat meine Ansichtsweise auf gewisse Dinge verändert. Mir sind viele Dinge überhaupt nicht mehr so wichtig. Ich nehme viele Dinge nicht mehr so ernst. Ich nehme sehr viel nicht mehr ernst, ehrlicherweise, muss ich sagen. Ich nehme unfassbar viel nicht mehr ernst. Ja, aber weil du hast andere Dinge, sind dir halt, ich weiß, was mir wichtig ist und was mir nicht wichtig ist. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich mit einem neuen Chef bei uns, der da, ja, und so und das, und manche haben ja Angst und manche ist dies. Und ich dachte so, wovor denn Angst haben? Wenn ich hier rausfliege, dann mache ich halt einen anderen Job. Das ist so mein Drive, wo ich auch denke, so, ja, was ist ein Job? Ja, klar ist der wichtig, ich muss meine Miete bezahlen und. Das ist natürlich ein Job essentiell, aber es ist ein scheiß Job. Und im Zweifel machst du einen anderen Job. Im Zweifel hast du weniger Geld, hast eine kleinere Wohnung. Im Zweifel was auch immer, aber du lebst. Ja, du lebst so frei wie möglich in deinem Kopf. Du machst ja, ich versuche, dass es so wenig wie möglich meinen Alltag beherrscht. Aber ich glaube, es wird nie wieder weggehen. Die Leichtigkeit, die ich vorher hatte, habe ich nie wieder bekommen. Aber es ist anders.
Machst du was, um dich, um die Leichtigkeit zurückzubekommen, wenn du sagst, es ist anders?
Ich versuche mich zwischendurch zu entspannen und auch zu sagen, okay, der Punkt, an den ich immer wieder zurückkomme, ist, du kannst es ja nicht ändern. Mhm. Also was machst du jetzt draus? Ich hatte sehr jung mal Depressionen.
Mhm.
Und irgendwann, dann sollst du Antidepressiva nehmen und dann sollst du das machen. Und ich lese mir den Beipackzettel durch und denke so, what the fuck? Nimmst was gegen Depressionen und kannst davon Depressionen kriegen? Okay. Und dann denke ich, habe ich irgendwann gedacht, okay, du hast jetzt ein Leben und wie willst du dieses Leben jetzt, egal wie lange du hast, wie willst du das jetzt verbringen? In ständiger Angst und oh mein Gott und alles ist furchtbar und schlecht oder willst du das Leben genießen? Ob es jetzt 2 Tage, 2 Jahre, 20 Jahre oder 200 Jahre sind, dann nimmst du doch, ich mach's gut, ist schön.
Mhm.
Und es sind die kleinen Dinge. Die Vögel zwitschern, voll schön. Dabei, ich habe einen Igel gesehen, voll schön. Die Sonne scheint und es ist warm, voll schön. Ich habe gerade total herzlich gelacht mit meiner Tochter. Was für ein schöner Moment. Na, wir sitzen hier zusammen, nehmen einen Podcast auf, können wir uns leisten, einfach so. Ja, voll schön.
Ja.
So, jetzt, hier ist es. Dein Leben ist nur jetzt und hier. Dein Leben ist nicht gestern, das war. Und dein Leben ist auch nicht morgen, das wird jetzt. So, und das jetzt muss gut sein. Und jetzt ist auch mal scheiße, jetzt ist auch mal stressig, jetzt tut auch mal weh. Ich habe immer noch taube Fußsohlen, weil, wie gesagt, meine Füße wurden nicht so gekühlt. Ich habe mich für meine Hände entschieden, die waren mir irgendwie wichtiger. Ja, ich habe einen scheiß Zehennagel. Ja, ich kann selten offene Schuhe tragen. Und ich habe irgendwie gefühlt ein bisschen Zellulite am Bauch, seitdem ich eine Chemo gemacht habe. Und das ist das, worauf du zurück musst. Es ist halt so. Ja, ich habe 3 Narben mehr. Ja, es ist halt so. Aber ich habe die. Was heißt das? Ich lebe.
Ja.
So. Selbst mein krumpeliger Zehennagel. Was heißt es, dass der da ist?
Ich lebe. Du lebst.
So.
Hast du denn, wir haben jetzt über alles gesprochen, finde ich.
Ja.
Der Fokus ist von unserem Porträt jetzt nicht, wie du generell so bist. Da gibt es noch viel, viel mehr als 45 Minuten, sondern wir haben uns das Thema wohlweislich ausgesucht, um dich mal von der Seite kennenzulernen. Gibt es von deiner Seite Worte, die du an Frauen richten möchtest, die vielleicht im Bekanntenkreis, im Familienkreis, die selber betroffen sind, mit so einer Diagnose, die du gehabt hast? Richten.
Also auf jeden Fall, frag so oft nach, wie du meinst, dass du nachfragen musst, weil nach der Diagnose, während der Diagnose, während allem, das zieht an dir vorbei, man mag das nicht wahrhaben oder man verfällt erstmal auch, vielleicht bist du dann auch total panisch, was auch okay ist. Es gibt keine richtige und keine falsche Herangehensweise und Umgehensweise, aber hör auf Experten, hol dir vielleicht auch eine zweite Meinung. Wenn dein Umfeld, deine engen Vertrauten panisch sind, dann sag denen, die sollen ihre Fässer halten und sollen entweder stark sein oder ruhig sein. Weil du brauchst niemanden, den du jetzt noch stärken musst. Das ist, glaube ich, super wichtig. Mir hat Alltag geholfen, so normal wie möglich weiterzumachen. Ich wollte mich weder darin baden noch darin suhlen. Deswegen keine Reha. Ich hatte keinen Bock mit 30 anderen Leuten über das. Es war so schlimm. Ich wollte es nicht hören. Es tut mir wirklich leid, auch wenn ich das gerade so abwertend sage. Aber ich wollte weitermachen und ich wollte mein Leben zurück. Und ich glaube, das ist ein Moment und etwas, was mich immer weitergezogen hat. Ich will mein Leben zurück. Und ich will weitermachen, aber ich frage nach, wenn ich was nicht verstanden habe. Ich frage nach, wenn ich verunsichert bin. Und ich stelle die Frage auch 20 Mal. Ich habe mich geschminkt in der Zeit, weil ich nicht so aussehen wollte, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe als allererstes bin ich auf die Kühe gegangen und habe mir in meinem Dispo für 500 Euro ein scheiß Versace-Tuch gekauft, bis meine Perücke fertig war, um mir das um den Kopf zu binden. Weil ich meinte, wenn ich schon ein Tuch trage, dann wenigstens ein geiles. So. Und habe mir Momente gegönnt. Kleine Momente, schöne Momente. Hab geguckt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und generell auch geguckt, was tut meinem Körper gut, weil alles, was du isst, wird irgendwann zu einer Zelle von dir und das kann ich beeinflussen. War dann vielleicht, da kriege ich die Kontrolle zurück. Aber das ist auch was. Ich glaube, wenn du weitermachst wie bisher und einen scheiß Lebensstil hattest und weiter rauchst und weiter das und das machst, dann ja, dann ist es, glaube ich, Ich habe das nicht verstanden, die Leute, die das alles weitergemacht haben. Aber wenn es für dich nicht anders geht, dann ist es auch okay. Aber guck, dass du dir ein ordentliches Mindset aufbaust. sei so positiv wie möglich, nimm dir deine Auszeiten, deine Downtimes, aber komm auch wieder hoch. Du kannst ganz runtergehen, aber komm auch wieder raus. Und hinterfrag dich vielleicht auch, und das nehme ich jetzt mit aus diesem selber beeinflusst Schrott, aber was war vielleicht vorher? Also was gibt es einen, wie nennt das Gram? Du bist ja der Sprachmensch, dieses, was grämt dich
ja,
innerlich?
Also, ja, Gram.
Doch die ganze Zeit vielleicht irgendwo. Gibt es da etwas, was doch da ist? Was diese Möglichkeit dieser Aussagen eventuell bestärken könnte? Dann arbeite auch da drin.
Du meinst auch dann quasi, wenn wir selber Trauma haben, wenn du merkst, irgendwas rumort in mir und ganz tief drin bin ich immer unzufrieden. Ja. Das sagst du, soll bearbeitet werden.
Ja, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe jede Eventualität genommen, die dazu führen konnte, dass ich das hatte, genommen und bearbeitet. Das war eins, Kontrolle. Zwei, ich habe alles getan, was geht. Und drittens hat es mich beschäftigt. Und das war gut.
Ja.
Diese Krankheit war nicht mein Hauptfokus, sondern ich habe mich mit dem da drum beschäftigt. Und das war gut. Mhm. Weil ich glaube, wenn du die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann wird der nicht nur in deinem Kopf immer größer, sondern nimmt immer mehr Platz in deinem Leben ein. Und deswegen, das soll das nicht. Das bist nicht du. Das ist eine Diagnose. Das bist nicht du.
Danke für dieses ganz, ganz tolle Interview, was ich mit dir führen durfte. I love you.
I love you too.
Und du bist eine absolute Powerfrau und ich fand es total wichtig, über was du alles gesprochen hast. Ich finde es so geil, wie du damit umgegangen bist und vor allen Dingen auch, dass du Verantwortung genommen hast in die richtige Richtung und dass du uns halt hast teilhaben lassen, gerade mit dem Punkt, was kann man alles glauben im Internet, also so gut wie nichts, dass Onkologen doch diejenigen sind, auf die man hören darf und alles andere ist Mindset und Eigenverantwortung.
Genau, es ist noch ein langer Weg. Auch Frauengesundheit ist ein Thema, was wir angehen müssen. Definitiv wird immer mehr angegangen. Aber das ist auch ein Weg von mir, den ich definitiv auch noch mal genauer begutachten werde, weil ich mir denke, da haben wir noch Luft nach oben.
Hast du selber auch so einen Wunsch, was zu verändern? Wenn ja, was wäre das?
Mehr Aufmerksamkeit auf das Thema, mehr Normalität für das Thema, weil ich glaube, dass ich würde mir wünschen, dass gerade so ein Thema wie Brustkrebs eher weniger wird. Ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird, leider. Aber ich möchte, dass das kein Tabuthema mehr ist. Ich möchte, dass das eine Diagnose ist, die nicht mehr um Gottes Willen ist, sondern dass wir mehr auf Früherkennung gehen. Dass wenn dir irgendwann ein Arzt sagt, so wie meiner, er wird es nie wieder sagen, by the way, hat er mir selber gesagt, naja, also wenn ich das bei jedem machen sollte. Wenn du ein Gefühl hast, dann scheiße, dann zahl auch diese 50, 60, 70 Euro. Ich würde am liebsten einen Fonds aufmachen, wo ich sage, ey, da zahlt jeder Geld an. Und wenn sich irgendjemand dieses Geld nicht leisten kann, ja, dann wird das bezahlt. Also ich werde meine Wege finden und auch dafür. Aber ich finde, junge Mädchen sollten wissen, sie können viel in die Hand nehmen. Frauen sollten wissen, es ist nicht das Ende. Und alle Frauen, die jemals betroffen waren, macht kein Tabu draus. Auch wenn, ich rede auch nicht jeden Tag darüber und will ich auch nicht. Weil wie gesagt, das war ein kleiner Part meines Lebens. Das ist nicht mein Leben. Ich rede nicht ständig drüber und auch nicht gerne. Aber es ist nun mal, wie es ist. Und wenn es dich trifft, zieh durch.
Umso mehr danke, dass du es gemacht hast. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch Menschen in eurem Umfeld, die davon betroffen sind? Seid ihr diejenigen, die Mitglieder da sind? Oder geht es euch selber gerade nicht gut? Schreibt es in die Kommentare.
Geht zur Vorsorge.
Geht zur Vorsorge, genau.
Wenn ich nur eine einzige Sache zu allem sagen kann, geh zur scheiß Vorsorge. Unbedingt. Jeder.
Mach mal.
Regelmäßig. Ja, nicht einmal zur Vorsorge und dann sagen so, nö, ich war mit 30, ich war bei der Vorsorge, ist gut. Wie alt bist du denn jetzt? Ja, 65.
Okay.